Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Bea Kappeler, Ökonom und Publizist, und George Kern, CEO von Breitling. Sie sprechen über die Schweizer Uhrenindustrie, fehlende Wirtschaftskompetenz in der Politik und über die Finanzierung von Zukunftsprojekten.
George Kern, Beat Kappeler, machen wir zuerst einen Uhrenvergleich. Wer trägt welche Uhr und warum?
Also du bist der Gast, schieß los, du bist ja
also, im Büro. Ich kann nicht mit Breitling dienen. Ich habe eine Uhr angezogen, die man nicht kaufen kann und auch kaum kaufen konnte. Der Stundenzeiger zeigt die Minuten an. Also die Stunde geht hier rundherum und zeigt die Minuten an. Und die Sekunde ist hier mit einem Pfeilchen, ohne dass man den Zeiger sieht. Es ist Mystery, wie man ja in der Uhrenindustrie sagt, Mystery. Und wenn man draufhaut, kommt Mystery auf das Glas.
Na gut, also ist ja gut, man hat ja die digitale Zeit überall und kein Mensch trägt heute eine Uhr, um die Zeit abzulesen. Insofern verzeih ich dir, dass du keine Breitling trägst. Ich trage eine Top Time. Das ist eine Spezialedition im Automobilbereich und mit relativ auffälliger Uhr mit dem roten Band. Und sie nennt sich die T-Bird, also Thunderbird. Und das ist, wie gesagt, eine spezielle Auflage im Bereich der amerikanischen Autos der 60er, 70er Jahre, wo wir da Partnerschaften haben.
Ja, und warum gefällt dir diese Uhr?
Weil zuallererst mag ich Farben. Wir haben in dieser Modellreihe im Prinzip eine blaue, eine grüne, eben eine weiße. Das ist die hier, die Farbkombination mit dem Grün und mit dem Rot, dem ganz weißen, hellen Zifferblatt, gefällt mir sehr, sehr gut. Sie ist sehr frisch, passend zum heutigen grauen Tag. Aber ich fliege nach Mallorca in 2 Stunden, insofern stimme ich mich da ein.
Sehr gut. Du hast gesagt, heutzutage trägt niemand mehr eine Uhr, um die Zeit zu lesen. Warum trägt man heute noch Uhren?
Lifestyle, Image, Statement. Das ist im Prinzip, man kauft eine Emotion. Was mich auch so positiv stimmt für die analoge Uhrenindustrie für die nächsten Jahre. Man hat immer geglaubt, okay, mit den digitalen Uhren, mit dem Launch von Apple, wird die traditionelle Uhrenindustrie eingehen. Ganz im Gegenteil, sie wächst im Prinzip ohne Ende. Ja, natürlich gibt es immer mal so Dips wie jetzt oder im Kontext von Covid. Aber langfristig, glaube ich, ist es ein Produkt, wie gesagt, ein Imageprodukt, was insbesondere auch Männer sehr oft kaufen wollen. Das ist das einzige, in Anführungsstrichen, Schmuckstück des Mannes. Mit dem Wachstum der Bevölkerung und Zugang zu gewissen Einkommensklassen in Indonesien, China, Indien und so weiter, bin ich sehr zuversichtlich für die Schweizer Uhrenindustrie, dass das weiter wachsen wird. Nochmal, das ist kein normaler Gebrauchsgegenstand wie ein Auto, wo man im Prinzip von Punkt A zu Punkt B fährt und effizient fahren muss. Das ist ein ganz anderes Produkt mit ganz anderen Eigenschaften.
Also ich habe ja sowieso verloren mit meiner Sportuhr, aber vielleicht kannst du mich ja überzeugen, bald eine Breitling zu kaufen.
So, schaffen wir schon.
Beat, du hattest eine große Uhrensammlung, hast du erzählt. 180?
Ungefähr, ja.
Ja. Was hat es damit auf sich?
Ich habe einfach interessante Mechanik gesammelt, eher historisch, einige neuere, also von Omega zum Beispiel habe ich sofort die Koaxialuhr gekauft, das ist mechanisch interessant. Und sonst hatte ich eigentlich die Entwicklung der mechanischen Automatik dokumentiert in meinen Uhren, also angefangen von Rolls, weiß ob Sie den kennen, und von Harwood, dann über die die Hammerautomaten, habe ich auch verschiedene und so weiter. Und dann eben die Vollautomaten. Ich hatte eine der ersten, die habe ich noch, der Eterna mit Kugellager. Ich habe einfach solche Uhren gesammelt, die mechanisch interessant waren, die unter den ersten einer neuen Uhrengeneration waren. Das war eigentlich mein mein Ziel. Und das habe ich hergebracht. Und dann, meine Söhne haben kein Interesse. Ich bin in einem gewissen Alter und da habe ich dann gedacht, ich verkaufe das, hat einem jungen Uhrenhändler verkauft und der wird das jetzt weiter pflegen.
George, wie bist du zur Uhrenindustrie gekommen?
Zufall, Schicksal. Also ich habe studiert, Abitur gemacht, ja, im Prinzip deutsch-französischer Doppelbürger, mittlerweile seit vielen Jahren auch eingebürgert in der Schweiz. Habe damals die Grundschule besucht in Deutschland, dann habe ich Abitur gemacht in Frankreich, auch politische Wissenschaften studiert, dann war ich in St. Gallen. Habe dann das Wirtschaftsstudium gemacht. Der erste Job war bei, damals hieß das noch Kraft Jakob Suchard in Neuenburg, also Schokolade und Kaffee. Und dann wurde ich irgendwann mal auch in Neuenburg angerufen von Takoya. Das war mein erster Job in der Uhrenindustrie. Da war ich da 8 Jahre bis zum Börsengang von Takoya und dann bin ich zu Richemont und habe da Karriere gemacht. Und nach Richemont dann eben über Private Equity nach zu Breitling.
Was sind so aktuell die Herausforderungen?
Ja, das wirtschaftliche, geopolitische Umfeld natürlich mit Krieg in Gaza, Krieg in der Ukraine, hohe Zinsen, alles, was man nicht braucht in der Luxusgüterindustrie, wo der Kunde sehr positiv eingestellt sein muss, um so viel Geld für was Unnützes sozusagen auszugeben. Das ist ja kein Produkt, was man fürs tägliche Leben braucht. Aber ich bin jetzt schon seit 30 Jahren fast in der Branche, habe so viele Krisen miterlebt, auch das werden wir überstehen. Und Breitling geht es in diesem ganzen Kontext im Prinzip sehr, sehr gut. Also wir outperformen den Markt und gewinnen Marktanteile. Natürlich ist das Wachstum jetzt um einiges schwächer als noch nach Covid. Da ging es wirklich durch die Decke. Aber das kommt wieder.
Mein Zugang war eigentlich paradoxerweise der Untergang der alten Uhrenindustrie, war mein Zugang zur Liebe an den Uhren, weil ich in der Verhandelsdelegation der Gewerkschaften der Ökonom war. Und ab 78 musste ich die Verhandlungsrunden ökonomisch begleiten und erklären, warum das alles so, warum ein Des lueurs à l'horizon sind und gegen die Patronen natürlich sagten, zu Recht, es ist das Ende.
Das war der Höhepunkt der
Quartalskrise. Ja, und dann habe ich wirklich plötzlich alle diese Marken gesehen, die alten Marken, die noch weiterliefen, also Zenit zum Beispiel wurde weiter, Breitling hat es auch überlebt. Und da habe ich dann eigentlich eine große Liebe zur Branche und zu einzelnen Uhrenmarken bekommen.
Wieso hast du denn trotzdem jetzt deine Sammlung aufgelöst und verkauft?
Ja, eben weil meine Söhne würden das, ich weiß nicht, in die Mulde werfen. Wenn mir ein Ziegel auf den Kopf fällt, dann und meine Frau weiß auch nicht, wie man das, sie ist keine Expertin. Und darum wollte ich einfach, dass sie geordnet einem anderen Interessenten zukommen. Ich habe noch etwa 30 behalten, siehe da, interessante Uhren. Aber ich habe natürlich auch Herzblut weggegeben, zum Beispiel eine der ersten, die Alarm von Vulcain, wie hieß sie, die Cricket von 47, 48, die Uhren der Präsidenten, die wurde jeden Präsident in Amerika gesamt und verschiedene Präsidenten haben sie auch getragen. Also ich hatte solche Exemplare und das hat mich natürlich sehr interessiert. Eine Uhr ist ja etwas unglaublich Diffiziles und man sagt auch der Dichtefaktor, wenn die mechanischen Teile in einer Uhr sich 70-80% des Volumens des Uhrengehäuses nähern, ist das eben sehr viel, das ist der Dichtefaktor. Jetzt habe ich noch eine Jaeger-LeCoultre, ewiger Kalender. Das ist ja unglaublich. Da müssen meine Enkel oder Urenkel müssen 2100 die Uhr neu einstellen lassen. Bis dann macht sie alle Schaltjahre. Sie hat ein Rädchen drin, das alle 4 Jahre Tack macht. Und das sind Wunder. Das sind Wunder der Technik, der Schweizer Technik, würde ich hier sagen. Und als Ökonom fasziniert mich, dass alle Uhren, die die Schweiz exportiert, bezahlen alle Autos, die auf der Straße herumfahren, im Wert. Gleich viel Wert.
Wirklich?
Ja, jetzt muss man sich das vorstellen. Diese paar Wunderwerke der Mechanik bezahlen die ganze Blechlawine. Und im Schnitt der Schweizer Exporte sind die Exporte pro Kilo 5-mal teurer als unsere Importe. Also wir importieren 5-mal mehr, als wir nachher an Kilo und Wert nur ein Fünftel Kilo exportieren. Das sind dann für mich als Ökonom die etwas ferner liegenden, abstrakteren Zusammenhänge mit der Uhrenindustrie.
Mhm. Aber was sind die Lehren für dich aus der Krise damals?
Ja, die Lehren waren schlechtes Marketing, keine neuen Ideen. Die Weigerung, in Warenhäusern zu verkaufen, also die Low-End-Uhren, die weigerten sich, die dort zu verkaufen. Und die totale Kartellierung der Branche, die in den 30er Jahren gemacht wurde. Und damals wurden sehr viele Marken vertröstet. Also bei SSIH, der Fertiguhren-Holding, waren sehr viele Marken vertröstet worden. Und allen Direktoren war in den 30er, Anfang 40er Jahre zugesichert worden, sie und ihre Söhne dürften weiterhin Direktoren sein. Zenit hatte zum Zeitpunkt des Untergangs der Uhrenindustrie 60 Arbeiter und 6 Generaldirektoren. Und das war unglaublich, es war total erstarrt, verkrustet und erstarrt.
George, ich will überleiten zur Politik. In einem Gastbeitrag in der NZZ hast du 2022 geschrieben, im Parlament hat es kaum mehr echte operativ tätige Wirtschaftsvertreter. Jetzt hat es auch nicht viel mehr gegeben. Du hast auch nicht kandidiert.
Weil ich keine Zeit habe. Ich glaube aber auch, dass man sich politisch oder als Wirtschaftsleader sich auch politisch engagieren können, ohne jetzt ein Mandat zu haben. Das versuche ich in einer Partei zu machen. Und das
bei den Grünliberalen.
Bei den Grünliberalen. Aber das Interessante ist ja, sobald ich ein Interview gebe, dann wird ja mit Interesse auch gelesen und verfolgt. Ja. Und sicherlich auch viel mehr als viele von vielen Politikern. Insofern hat ein Wort aus der Wirtschaft auch ein gewisses Gewicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, im jetzigen Kontext, wo auch die Wirtschaft oder die Wirtschaftsführer gelitten haben durch ihren Ruf, Credit Suisse, überbezahlte Manager und dergleichen, dass die Selbstverständnis der Schweiz, nämlich dass, wenn es der Wirtschaft gut geht, es uns allen gut geht, dass das wieder klar kommuniziert wird. Und man sieht ja jetzt auch mit der AHV-Abstimmung oder anderen Tendenzen, wie sagen wir, das Vertrauen in diesen Sonderweg Schweiz ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich glaube, da braucht es sehr viel Arbeit, um das wieder auszubalancieren, dass es auf die richtige Schiene geht. Sonst wird die Schweiz genauso wie Deutschland oder Frankreich einfach abdriften ins Mittelmaß, oder? Und das ist, finde ich, brandgefährlich für das Land. Und ich glaube, da sollten wir alle mal ein bisschen aufwachen.
Du hast irgendwann mal gesagt, du hast immer FDP gewählt. Jetzt aber engagierst du dich für die Grünliberalen. Wieso die Grünliberalen?
Also das war ein Verfahren, wo ich im Prinzip erstmal die Parteien ausgeschlossen habe, bei denen ich nicht sein wollte. Und ich wollte im Prinzip bei keiner Partei sein. Also weder bei den Linken, noch bei den linken Grünen, noch bei der SVP. Die FDP ist obwohl ich meine 99% meiner Freunde sind SVP oder FDP, aber das ist entspricht nicht mehr dem, was ich mir unter Liberalismus vorstelle. Das ist eine Partikularinteressenpartei, das sage ich denen auch jedes Mal. Und dann blieb nur noch die GLP, das ist eine junge Partei. Natürlich bin ich da auch ein Fremdkörper, oder? Mit meinem Hintergrund, also es gibt da kaum Unternehmer. Und das ist eine sehr akademische Partei. Die meines Erachtens ein Riesenpotenzial hätte, wenn sie ein viel stärkeres Wirtschaftsprogramm hätte und wenn sie mehr Unternehmer anziehen könnte. Also da besteht noch viel Arbeit, aber ich glaube, die Kombination zwischen nachhaltigem Wirtschaften und erfolgreichem Wirtschaften ist im Prinzip die Lösung, die wir anstreben sollten. Und deswegen die Partei, wobei, wie gesagt, in den letzten 4 Jahren, wo ich da auch in der Geschäftsleitung war, der Partei, ich natürlich sehr oft angeeckt bin und immer anecke oder mit meinen Meinungen, weil ich eben kein Linker bin und die Partei ist schon mehrheitlich links.
Und ist vor allem auch eher noch nach links gerückt, ist mein Eindruck.
Nicht unbedingt. Also sie ist finanzwirtschaftlich definitiv rechts, oder? Nicht mehr ausgeben, als was man einnimmt. Das sehen wir in allen Abstimmungen. Aber sie ist natürlich gesellschaftspolitisch extrem weit links. Und aber damit kann ich leben, weil das, man muss hier operieren nach dem Prinzip Leben und Leben lassen. Und damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Noch einmal, solange es der Wirtschaft gut geht.
Wirtschaftskompetenz ist ja ein wichtiges Stichwort. Und wenn man jemandem Wirtschaftskompetenz zutraut, natürlich dann einem erfolgreichen Unternehmer. Aber ich merke das überall ein bisschen. An den Universitäten hat es weniger Wirtschaftskompetenz, bei den Journalisten, auch bei den Verbandsleuten. Du hast mal gesagt, eigentlich schon relativ früh in einem Interview, dass die Wirtschaftsverbände, sie wirken zunehmend hilflos. Jetzt hat sich das in dieser Abstimmung zur 13. AHV-Rente gezeigt. Wie kann man denn das besser machen? Oder wie bringt man auch ein bisschen mehr Wirtschaftskompetenz in die Schweizer Politik? Weil das ist ja total wichtig, dass die Unternehmer auch sagen, wo die Probleme liegen und dann, dass das ernst genommen wird und danach umgesetzt wird.
Also, ich glaube, die Annahme der 13. AHV-Rente hat jetzt in dem Sinne jetzt nichts zu tun mit dem Versagen der Wirtschaft. Es hat damit zu tun, dass die Leute einfach genug haben davon, dass man, es geht ja in einer gewissen Hinsicht um Unsicherheit der Bevölkerung, Verteilungskämpfe, wer kriegt was, wie viel gibt man für Migranten aus, für den Krieg in der Ukraine und so weiter und so weiter. Und dann sagt sich jemand, okay, und was kriege ich? Und dann man hat ja auch gesehen, dass es da keinen Röstigraben gab, es gab keinen Unterschied innerhalb der Parteien. Auch die SVP-Wähler haben dafür gestimmt, obwohl die Partei dagegen war. Auch die GLP war dagegen, aber das kann ich durchaus nachvollziehen, dass die Bevölkerung, insbesondere die älteren Menschen, dafür gestimmt haben. Aber das hat nichts mit der Wirtschaft zu tun. Jetzt, um auf die Wirtschaft zurückzukommen. Ja, es ist so, es ist natürlich ein Drama, wie sich gewisse Wirtschaftsführer auch ethisch, moralisch verhalten haben in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es, ich würde sogar, ich glaube, es wurde sogar mal vorgeschlagen, ich würde eher eine Manager-Verantwortungsinitiative lancieren als eine Konzernverantwortungsinitiative. Ich meine, diese Leute, diese Banker sollten ihre Boni die letzten 20 Jahre alle zurückzahlen. Und ich glaube, das müsste man machen, weil da trifft man dann die Leute, die nicht im Gegensatz zu den KMUs, wo die Unternehmer ihr eigenes Geld in der Firma haben und daher ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen. Ich glaube, die werden bestraft im Kontext einer Konzernverantwortungsinitiative, aber eben nicht die Manager. Und die versagen, kassieren ab und gehen. Und das ist der Skandal. Und diesen Skandal kann ich nachvollziehen. Also falls auch ein Linker mal eine Manager-Verantwortungsinitiative lancieren will, meine Unterstützung hat er.
Beat, wärst du dafür?
Ja, ich hätte einen speziellen Verfassungstext dazu. Nämlich, dass Managerentschädigungen, sowohl Löhne wie Boni, nach einem Verfahren des Abgebotes festgelegt werden. Also eine Unternehmung würde die 4, 5 fähigsten Leute einladen, ein Angebot zu machen, wie viel sie beziehen wollen. Das Resultat würde man, das günstigste würde man allen in einer zweiten Runde mitteilen. Und dann müssen sagen, mach ich's drunter. Und das wäre eine Abgebotsrunde, wie im Gewerbe hin und wieder bei einem Bau. Lädt man alle Bauunternehmer ein und sagt, wer macht es günstiger? eine Abgebotsrunde. Und so kämen wir nicht zu einer Maximalzahlung, wo sowieso die Verwaltungsräte alles durchwinken, weil sie ja selbst dann auch nach diesem Maßstab bezahlt werden. Das ist heute so. Sondern künftig hätten wir dann eine Abgebotsrunde, wo der Erfolgreichste am Schluss drücken würde, nach unten. Das wäre der Inhalt der Initiative. Und wenn ich schon jetzt am Reden bin, noch zu den Wirtschaftskompetenzen. Es fehlt möglicherweise an Wirtschaftskompetenzen. Sehr viele Verantwortliche in Verbänden, sogar in Unternehmungen, ich muss hier etwas Furchtbares sagen, haben Kommunikation studiert. Ich finde, das befähigt zu nichts. Schreiben und reden soll jeder selbst, naturgemäß. Und den Rest sollte man in fachspezifischen Bereichen lernen, also Ökonom, Jurist, Historiker meinetwegen, aber nicht ein Wischiwaschi-Studium. Und sehr viele Leute sind heute durch diese, auch in Amerika natürlich, dort schon im College, durch solche Wischiwaschi, also Mischstudien gegangen. Ich nehme ein Beispiel aus der Sozialpolitik, wo die Kompetenz noch geringer ist. Man hat vor etwa 5 Jahren in der Schweiz unter großem Jubel höhere Kinderzulagen durchgewunken. Jetzt, anderes Problem, diskutiert man, ob die 13. AV-Rente mit Lohnzuschlägen finanziert werden soll. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Handschuhe. Die Kinderzulagen werden ausschließlich, Familien zu langsam heute, ausschließlich von den Unternehmungen bezahlt, nicht paritätisch. Und die 13. Rente, wenn man das mit Lohnzuschlägen macht, wird paritätisch bezahlt. Und das sehen wenige Politiker ein, dass sie schlankweg mit den höheren Familienzulagen den Unternehmungen einseitig eine Last aufgebürdet haben, die einseitig allen Arbeitnehmern zugutekommt. Es sind solche Finessen, Details, die außerordentlich wichtig sind und welche verhindern könnten, wenn man das kennt, dass die Schweiz den Weg des übrigen Europa nimmt mit einem wuchernden, nicht präzisen, nicht zielgerechten Sozialstaat.
Mhm. Aber das bringt uns ja eigentlich wieder dahin zurück, was du gesagt hast, dass zu wenig Leute mit Wirtschaftskompetenz eben auch im Parlament sitzen. Also haben wir nicht schon eine Krise des Milizsystems vor uns?
Nein, absolut. Ich meine, muss ich die Zusammenstellung des Nationalrats anschauen, auch des Ständerats. Ich glaube, da gibt es sehr viele Lehrer, viele Damen und Herren aus der Landwirtschaft, relativ wenig aus der Wirtschaft. Das ist jetzt einfach so, weil ich weiß es auch nicht, zu meiner Zeit, wo ich studiert habe, hatte die Wirtschaft wirklich noch eine Stimme, oder? Die großen Patrons von damals, von den Pharmaunternehmen, die waren bei uns immer in der ASG, von Nestle und so weiter. Die hatten eine Stimme, auf die wurde gehört, auf die Verbände. Aber es gab einen Konsens, ja, es gab einen schweizerischen Konsens, es gab ein Einvernehmen, welches heute nicht mehr gibt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ob das Egoismus ist, aber die Leute sind sich doch sich selber näher als noch vor vielen Jahren. Und da hat sich sehr, aber sicherlich auch aus Enttäuschung. Also ich möchte auch keinen Stein werfen. Ja, es kam sicherlich durch die Enttäuschung, aber wir sind definitiv auch in der Schweiz auf dem falschen Weg. Und die Kommunikation, oder du hast die Kommunikation angesprochen, natürlich kommunizieren die Verbände katastrophal. Es ist ein Drama, aber da bestehen auch keine charismatischen Persönlichkeiten mehr. Ich meine, das ist so trocken.
Das sind Funktionäre.
Das sind alles Funktionäre. Das sind auch Leute, eben auch, wenn wir schon über die FDP reden. Ich war mal damals auf dem Podium mit dem Kollegen Grünfelder, der irgendwie dann mir hat versucht, er hat zu erzählen, der eben für den Regierungsrat kandidiert hatte, dass er die Wirtschaft repräsentiert. Und der hat nie gearbeitet, oder? Also das war immer...
Nie in der Privatwirtschaft.
Nie in der Privatwirtschaft, immer irgendwo im Kanton irgendwie... Aber nie wirklich eine Firma geführt, oder? Ich meine, bei der GLP auch nicht. hat nie jemand eine Firma geführt über ein paar tausend Leute und kennt die Probleme und was das jetzt alles bedeutet, die Konsequenzen von allem, was eigentlich entschieden wird, wo die Linken eine viel bessere Kommunikation haben, anstatt zu sagen, wir erhöhen die Rente jetzt um 10%, sagen, nee, wir machen eine 13. AHV-Rente, ist doch viel coolerer, besserer Ansatz. Und die Verbände haben da wirklich nichts dagegen setzen können, weil es, wie gesagt, auch niemanden gibt, der irgendwie charismatisch vorantreten kann. Und die Enttäuschung, glaube ich, grundsätzlich in der Bevölkerung da ist, weil auch vieles nicht stimmt, was die Politiker sagen, oder? Die ökologische Transformation, ja, das wird einen Wirtschaftsboom mit sich bringen, es kostet nichts und so weiter und so weiter. Das stimmt natürlich alles nicht. Das sieht man jetzt in Deutschland. Es kostet ein Vermögen und es bremst den Wirtschaftswachstum. Ja? Also das ist die Realität. Und die Leute sind einfach enttäuscht. Auch die Migrationskrise wird nicht gelöst, wird nichts gelöst. Oder? Es wird einfach nichts gelöst. Und das führt dazu, dass man sich einfach jetzt auf einmal immer am nächsten ist, in einer gewissen Hinsicht. Auch das kann ich durchaus verstehen.
Also eine gewisse Enttäuschung mit der Politik, bitte.
Ja, doch zum, weiß ich was, der Ausdruck war, das Hemd liegt näher als der Rock oder das Eigeninteresse in der Politik ist eigentlich Thema der neueren Variante der Politologie seit 40 Jahren, hierzulande fast unbekannt. Das heißt, dass alle Akteure selbst interessiert sind. Wenn man davon ausgeht, versteht man sehr viele Dinge. Man versteht zum Beispiel, dass Politiker, die Menschen sind, maximieren wie alle Menschen. Sie maximieren. Und im schweizerischen Parlament, das pro forma ein Milizparlament ist, mit keiner glänzenden Bezahlung, Fixum, können die Parlamentarier, und sie tun es, maximieren, indem sie unzählige Kommissionssitzungen, Pucks und so weiter vorschieben, Hearings, Auslandreisen, und jeder Tag wird mit 400, 600 Franken plus Spesen entschädigt. Ich habe das aus der Nähe von verschiedenen gesehen und gehört, wie sie maximieren. Eine Hearing-Serie von 3 Tagen gibt einfach 1.500 Franken in die Kasse, zusätzlich zum Fixum. Und deshalb, da diese Maximierung nachher die Unternehmer daran hindert, überhaupt noch mitzumachen, weil die 4x3 Wochen plötzlich anschwellen auf ein Vollpensum. Und wenn man nicht dabei ist, kann man nicht mitreden. Sodass ich vorschlagen würde, weil ich immer auf die Verfahren aus bin, nicht Resultate, sondern Verfahren, dass im parlamentarischen Verfahren eine großzügige Pauschale an die Parlamentarier ausgerichtet wird, aber kein einziges Sitzungsgeld und keine Spesen. Dann hätten wir plötzlich Beschlüsse und Informationen per E-Mail und nicht mit Hearings und unendlichen Kommissionssitzungen und PUCs und so weiter. Das würde den Parlamentsbetrieb sofort rationalisieren, würde den Unternehmen erlauben, diese 4x3 Wochen im Jahr mitzumachen und eben im Parlament als gewichtige Stimme dabei zu sein.
Was man vielleicht auch noch mal kritisch beleuchten muss, ist die Rolle der Medien, wie die Wirtschaft darstellen. Weil eben, ich habe wohl gesagt, Wirtschaftsverbände sind Funktionäre, Manager sind aber auch Funktionäre. Und die Unternehmer, die wirklich eben mit dem eigenen Geld dabei sind, die kommen ja eigentlich gar nie vor. Außer sie entlassen Leute, dann gibt es eine Meldung. Aber sonst, all die wirklich Wertschöpfung betreiben, kommen ja zu wenig vor. Und wenn sie vorkommen, dann natürlich extrem personalisiert. Also was genau die Firma dann leistet, weiß man nicht. Aber man weiß dann irgendetwas über George Kern vielleicht. Also, nimmst du das auch so wahr? Oder wie nimmst du die Medien wahr, wie sie... Weil das ist ja am Ende das, was auch die meisten Leute glauben und wissen über die Wirtschaft.
Na gut, da gibt es ja Studien dazu, dass 70% der Medien sowieso links sind, bei SRF und überall und sowieso linksgrün eingestellt sind für die Mehrheit. Das ist alles bewiesen. Und dass die natürlich eher staatstreu und strukturiert sind als jetzt unternehmerisch, ist ja auch klar. Und das ist das ganze Narrativ, was von den Medien eben dargelegt wird. Was eben auch dramatisch ist, aber man gibt diesen Leuten, ich kann mich nur wiederholen, natürlich Futter ohne Ende. Ja? Die haben, das ist Wasser auf deren Mühlen, jeder Skandal. Und ja, die Merger, die Abzocker und dergleichen. Und das ist das Drama, oder? Das ist, weil, wie du sagst, oder insbesondere in der Schweiz, was ist das Rückgrat der Schweiz? Das Rückgrat der Schweiz sind die KMUs, oder? Das sind diese Unternehmer, die Maschinen herstellen, die was auch immer herstellen, die im Prinzip dieses Land zum Laufen bringen. Das sind nicht die Großunternehmen, die 90-95% ihrer Umsätze im Ausland machen. Das sind die KMUs. Ja? Und das ist etwas, was ich immer versucht habe, auch der GLP zu sagen, Leute, wir müssen uns für die KMUs einsetzen, dass dieser Werkplatz, insbesondere mit einem teuren Schweizer Franken und dergleichen, mit all diesen Problemen, die da dazu gehören, dass man das versucht zu lösen und diese Leute zu unterstützen, ja. Und es ist alles ein bisschen, ich muss schon sagen, alles ein bisschen deprimierend momentan, wie das läuft. Und man fragt sich, wie man das wieder in den Griff kriegt. Ich glaube, das ist ein schleichendes Abrutschen in die Mediokrität, leider Gottes, auch dieses Landes. Und ich bin, ja, nicht so positiv.
Bevor es zu deprimierend wird, was könnte man denn machen?
Wir bräuchten Politiker mit Mut und das haben wir leider nicht. Vielleicht die einzigen Politiker, die noch Mut haben, ja, eben, das ist die SP und die SVP in ihren Bereichen, aber alles, man müsste, das ist ja mein Tenor auch, ich versuche mich politisch zu engagieren, dass es einfach, dass das Zentrum gestärkt wird, aber das Zentrum ist aufgesplittet mit der Mittepartei, mit der FDP und mit der GLP und wenn man da Vorstöße macht, dann hat man sofort wieder Opposition, oder? Es bräuchte im Prinzip, das habe ich ja auch schon mal vorgeschlagen, eine Fusion von Parteien, um da ein großes Gegengewicht und dann Common Sense wieder zu pushen, oder?
Ja. Die Gewerbetreibenden sind stärker, denke ich, in den kantonalen Parlamenten vertreten. Und das Heraufschieben oder Hinaufschieben immer größerer Entscheidfelder an den Bund nimmt natürlich diesen Kantonsparlamentariern auch sehr viele Möglichkeiten der Gestaltung. Und auf Bundesebene dann sind die Sachen sehr abstrakt, eben auch umfangreicher mit den Sessionen, mit den Kommissionen und so weiter. Und da kann dann eben ein Gewerbetreibender kaum mithalten als National- oder Ständerat. Hingegen auf kantonaler Ebene sind doch öfters noch Gewerbetreibende vorhanden. Es kommt hinzu, dass die kantonalen Bürokratien die wirklichen Bürokratien sind in diesem Lande und die kantonalen Bürokratien sind in den letzten 20 Jahren vor allem aufgebläht worden im Bildungsbereich und im Gesundheitsbereich und im allgemeinen Bereich. Da sind unglaubliche Wucherungen auch bei den Städten stattgefunden, die beim Bund nicht stattgefunden haben. Und da ist alles komplizierter geworden. Da werden laufend auch übrigens auch durch die Verwaltungsgerichtsverfahren laufen neue juristische Rekursbahnen, Entscheidbahnen, doppelte Bahnen der Entscheidfindung und Entscheidannullierungen wurden eingeführt, welche die Politik eigentlich schon auf kantonaler Ebene aushebeln. Also wir in der Schweiz müssten sehr viele juristische Rekursmöglichkeiten wegschaffen. Das tönt nach Ancien Regime, ist es aber nicht. Wir sind vom Ancien Regime, wo der französische König die Leute in die Bastille werfen konnte, zum anderen Extrem gekommen. In Amerika sieht man das noch viel stärker, wo eigentlich jeder Entscheid blockiert werden kann durch Rekurse. Neuestes Stichwort in der Schweiz natürlich die Solarzellenanlagen in den Alpen und anderswo. Es kann alles blockiert werden. Und da muss sich jeder Gewerbetreibende, jeder Politiker übrigens sagen, was soll ich in die Politik steigen? Es hat ja keinen Sinn. Die Juristen entscheiden irgendwo in fernen, fernen Gerichtssälen, entscheidet 4 Jahre später 1 oder 10 Juristen. Und das ist eine Erstarrung, eine Bürokratisierung. Auch die Gerichte sind bürokratisiert. Eine Erstarrung des schweizerischen politischen und wirtschaftlichen Lebens, die verheerend ist und welche alles nachholt, was Europa bisher falsch gemacht hat.
Ja, kannst du vielleicht nochmal zurück in der Geschichte sagen, wie sich das Milizprinzip verändert hat in der Zeit? Das Milizprinzip. Weil früher konnten Journalisten einen Bundesrat anrufen und der hat dann gesagt, ja, kommen Sie am Wochenende in die Skihütte und dann besprechen wir das. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall, da die auch abgeschirmt werden von Kommunikationsleuten. Wie war das früher, als du jung warst?
Ich habe Distanz gewahrt zu Bundesräten. Wer von Bundesräten oder hohen Verwaltungsstellen Informationen will, geht Verhandlungsschulden ein. Da ist man nicht mehr frei nachher. Da kann man nicht nachher den Bundesrat in die Pfanne hauen, dann versiegt die Quelle sofort. Also ich habe immer Distanz gehalten, habe nie Bundesräte angegangen in meiner journalistischen Karriere, sondern allenfalls Fachbeamte in der Verwaltung. Und das war früher anders, da konnte man hineintelefonieren. Heute muss man über die Telefonzentrale gehen beim Bund, man kriegt keinen Fachbeamten, der sagen wir zuständig wäre für die Aufstellung von Solarzellen im Bündnerland, kriegt man nicht ans Telefon, weil der eben auch Angst vor Weiterungen, Shitstorms und juristischen Folgen hat, sondern man muss durch die Telefonzentrale gehen, die gibt einem einen Kommunikationsjüngling oder Dame und die verstehen von Tuten und Blasen, vom konkreten Problem gar nichts, versprechen am folgenden Tag eine Antwort zu geben und antworten dann mit einem Vierzeiler. Und wenn ich eine neue Frage habe dazu, weil es nicht alles beantwortet, muss ich wieder E-Mail schreiben und auf den folgenden Tag warten. Das ist auch hier eine totale Erstarrung, Rigidität der Auskunftsbeschaffung eingetreten, die vollkommen kontrastiert mit dem, was ich 1975, 77 in meiner ersten Karriere als Journalist erlebt habe. Das ist pervers. Es ist pervers. Man unterbindet die Kontakte und das natürlich, wie ich gesagt habe, sehr oft aus Angst vor juristischen Folgen, vor Shitstorms, vor Medien, die nur auf Fehler der Auskunftspersonen warten und diese dann breitschlagen. Und diese Entwicklung ist außerordentlich bedauerlich und zum Glück ist dann unterdessen das Internet gekommen und der Freedom of Information Act auch in der Schweiz. Also wir haben heute das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung und es kommt heute mehr oder weniger alles irgendwann einmal in der öffentlichen Selbstdarstellung der Bundesämter, der Kantonsämter und man kann dort dann sich die Informationen beschaffen, übrigens auch in der Europäischen Union. Und dann aber kommt ein weiteres Problem, dass die wenigsten Journalisten und Autoren, ich fasse das jetzt weiter, die wenigsten Leute lesen Originale. Erasmus von Rotterdam hat vor 500 Jahren gesagt, man soll ad fontes zu den Quellen gehen. Das macht heute fast niemand. Einmal eine Verlautbarung der Europäischen Kommission im Detail durchzulesen, natürlich braucht es ziemlich viel Zeit, was das seinerseits sehr bürokratisch formuliert ist, aber das machen sehr wenige und ich stelle immer fest, dass die Informationsempfänger die Informationsfülle, die prinzipiell gegeben ist, gar nicht ausbeuten. Ich habe jetzt bei der ganzen Diskussion ums Rahmenabkommen, das neue Rahmenabkommen mit der EU, von hochstehendem ehemaligen Chefredaktor Kritik erhalten für meinen Artikel. Und dann sagte ich, ja, hast du das Common Understanding gelesen? Hat er nicht gelesen. Also das ist nur ein Beispiel, aber ich stelle das überall fest, dass die Quellen ad fontes nicht gelesen werden. Und das ist bedauerlich. Sie sind alle da. Sie sind alle da. Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Webseite, auf der ersten Seite hat sie, wir sorgen für stabiles und sicheres Geld. Das war schon drauf, als 11% Inflation waren in der EU. Das sind doch Dinge, die man sehen muss und wo man nur noch einhaken muss. Da brauche ich keinen speziellen Draht zur Kommission, zu einem Kommissar oder zu einem Bundesrat. Das ist Lüge an erster Stelle, die man sofort sehen kann.
George, hast du das Common Understanding gelesen?
Habe ich nicht. Man kann auch nicht Spezialist in allen Bereichen sein, oder? Ich glaube...
Aber du hast mich nicht kritisiert.
Ja, eben. Dann, ja. Aber natürlich muss man sich mit wichtigen, wenn man da mitreden will, wie du sagst, mit den wichtigen Themen auseinandersetzen. Mein Thema, was ich jetzt aufbringen möchte, auch in den nächsten Wochen und Monaten politisch und ich hoffe auch parteiübergreifend, wäre ein echter Staatsfonds. Ich glaube, das wäre eine Lösung. Du hast eben nach einer Lösung gefragt für die Schweiz. Nicht jetzt, was die Grünen machen, dass man 2% der Steuereinnahmen nimmt, um ein bisschen Transformation zu machen, sondern ein echter Staatsfonds wie Norwegen oder Singapur, weil ich einfach nicht mehr glaube, dass der Staat alle Aufgaben überhaupt noch erfüllen kann. Die Gesellschaft wird altern, es wird immer mehr Pflegefälle geben, Pflegeversicherung, das kann der Staat gar nicht mehr. 70% der Staatsausgaben sind Fixkosten, du kannst gar nicht mehr investieren. Und ich glaube, wenn man, gut, das ist jetzt nicht mehr der Fall, wenn der Nationalbank 1.000 Milliarden an Bilanzsumme hat, vielleicht noch 800 Milliarden, dann sollte man was damit machen. Das ist der einzige Rohstoff, der die Schweiz hat, ist nämlich die Währung. Es wird ein sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, das wäre ein ganz fundamentaler Lösungsansatz für die Schweiz in den nächsten 20, 30 Jahren. Es kann nicht sein, dass der norwegische Staatsfonds der größte private Investor ist in der Schweizer Wirtschaft. Und das ist der Fall. Es kann nicht sein, dass ich andere Staatsfonds habe zum Beispiel als Investor bei Breitling, als jetzt zum Beispiel ein Schweizer Staatsfonds. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein sehr komplexes Thema. Und dann muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, um es zu verstehen, um es auch zu argumentieren, dass es hier um den Wohlstand für alle geht. Und da beschäftige ich mich momentan damit und versuche vielleicht dann...
Wenn ich da noch ein bisschen Food for Thought einwerfen darf. Also ich wäre im Falle der Schweiz gegen einen Staatsfonds, weil erstens haben wir keinen Kapitalmangel, der Staat ist nicht überschuldet, die Budgets waren bis Covid und auch heute annähernd ausgeglichen. Also insofern besteht kein Mangel an Handlungsfähigkeit des Staates. Aufgrund der reichen Schweiz.
Du kannst die Armee nicht finanzieren, du kannst die Gesundheitsreform nicht finanzieren, du kannst die AV nicht finanzieren, du kannst null Investitionen tätigen. Das stimmt einfach nicht. Die Frage ist, wie finanziert man die Zukunft? Und heute ist ein Großteil des Budgets einfach sind es Fixinvestitionen für hauptsächlich Sozialausgaben. Aber es geht jetzt um den Investitionsbedarf der Schweiz in den nächsten Jahren, 10, 20 Jahren. Und wenn ich mir anschaue, wie stark Singapur ist und welche Krisen wir haben. Wir hatten Covid und es werden immer mehr Krisen kommen. Wir hatten Covid, jetzt haben wir Ukraine-Krieg. Wer soll das alles bezahlen? AHV wird angenommen, kein Mensch weiß, wie es bezahlt wird. Wir wissen nicht, wie es bezahlt wird. Wird es Mehrwertsteuererhöhung geben? Sind es Lohnabzüge, whatever, das weiß kein Mensch.
Aber die Ausgaben, die erwähnt wurden, also Rüstung und AHV, sind jetzt die neu hinzugekommen sind. Das kann man mit Einsparungen anderswo, kann man das
welche
finanzieren.
Welche Politik
und zweitens muss man das auch etwas
ich kenne keinen mit Steuern, Politiker, der
mit Steuern den Volk zu verstehen geben, dass eben Extravaganz kostet etwas. Und das Dritte ist natürlich, dass ein Staatsfonds die Politiker unabhängig vom Wähler machen. Das ist auch mit der Intervention der Notenbanken geschehen, welche massiv Staatsobligationen aufgekauft haben und sozusagen heute Staatsfonds sind, auch die Schweizerische Nationalbank. Sie sind völlig unabhängig vom Wählerwillen. Also die Politiker können sich dank solcher Fonds vom Wählerwillen vollkommen abkoppeln und eigentlich danach machen, was sie wollen. Und generell muss man sagen, angesichts der Tatsache, dass ich dabei bleibe, dass die Schweizer Budgetpolitik nicht in Gefahr ist, auch nicht auf längere Sicht, weil wir die Mittel haben und weil wir viel reicher sind pro Kopf als die anderen Länder. Und das jederzeit aufzubringen Vermögen, würde ich meinen, dass ein derartiger Staatsfonds zur Marginal, also den Grenznutzen des eingesetzten Kapitals total senken würde. Nachher ist alles möglich. Und dritter, vierter Punkt, nachher, wer verwaltet den Staatsfonds? Eben Politiker, die dank dieses Staatsfonds unabhängig vom Wählerwillen sind. Und in der Schweiz hätten wir dann eine Allparteienverwaltung, wo die Grünen und Grünliberalen ihre Hühnerhöfe finanzieren, die Liberalen ihre großen Infrastrukturprojekte, die Sozialdemokraten ihre Sozialprojekte und die Bauern ihre Landwirtschaftsprojekte. Also ich glaube, das wäre absolut verheerend, eine derartige...
Das ist die absolute Zukunft. Sowas von überhaupt nicht deiner Meinung. Das ist einfach falsch, was du sagst. Es ist einfach fundamental falsch. Weil es gibt keine Politiker, gib mir ein Beispiel, wo irgendein Politiker mal gespart hat. Wo? In welchem Bereich? Jetzt gibt es wieder ein Finanzloch von 5 Milliarden. Es kommen ständig Kosten dazu. Ständig Kosten, die kein Mensch finanzieren kann. Die Schweiz ist Meilen entfernt von den 2% Bruttoinlandsprodukt für die Militärausgaben. Kein Mensch kann die Energiekosten bezahlen. Kein Mensch wird in Zukunft die Renten bezahlen können. Kein Mensch wird in Zukunft die Gesundheitskosten bezahlen werden können. Und wo soll investiert werden? Wer investiert wo? In welche Infrastrukturprojekte?
Die private Wirtschaft.
Wo denn? Die Politik spart nicht. Politik per Definition gibt Geld aus, weil die sparen wollen, die werden abgewählt. So.
Nein,
und es gibt genügend Beispiele, vielleicht ist Abu Dhabi oder andere, aber Singapur, Norwegen sind fundamental gute Beispiele, wie man auch die Zukunft finanzieren kann, weil noch einmal, ich möchte mal den Politiker sehen, der in der Schweiz dann sagt, okay, wir hören jetzt nochmal die Steuern um 10%. Wer will 10% mehr Steuern bezahlen? Natürlich kann man alles über Steuern bezahlen. Wie in Deutschland bezahlen wir 50% Steuern.
Das ist ganz einfach, weil die Schweiz im Gegensatz zu allen anderen Staaten, vielleicht noch Liechtenstein, die Steuersätze in der Bundesverfassung drin hat. Wenn die Politiker nicht Maß halten, und die Schuldenbremse war mit 85% vom Volk angenommen worden. Wenn sie nicht Maß halten, müssen sie Steuern erhöhen. Und alle Steuersätze des Bundes sind in der Verfassung. Da muss das Volk Ja sagen. Und sonst muss gespart werden. Ganz einfach.
Das wird schwierig. Nein,
das sind Verfahren, die zum Genie Suisse beitragen. Die machen, dass die Schweiz solid bleibt.
Es gibt kein rationales Argument gegen einen Staatsfonds. Nicht ein einziges.
Ich habe verschiedene erwähnt.
Nein, aber die gelten alle nicht. Aha. Die gelten alle nicht, weil alles Theorie ist.
Wenn die Politiker nicht sparen können, dann soll man ihnen kein Geld in die Hand geben.
Ja.
Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als dass ein Politiker spart, hat Churchill gesagt.
Das stimmt, ja. Also ich denke, da
keine Würste für Politiker.
Da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig heute, aber versuchen wir vielleicht zu einem versöhnlichen Abschluss zu kommen. Was stimmt euch denn positiv in Bezug auf die Schweizer Wirtschaft?
Ich persönlich glaube, dass die Schweiz im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern durch ihre Struktur, durch ihre Geschichte, durch ihre Kultur, insbesondere auch durch die direkte Demokratie auf allen institutionellen Basen sehr viel mehr Eigenverantwortung zeigt, wie alles andere, was man beobachten kann in der Welt. Und diese Eigenverantwortung ist für mich Teil der Schweizer Kultur, sicherlich noch einmal bedingt durch die direkte Demokratie. Und das ist das Positive. Man möchte noch etwas unternehmen, man möchte noch etwas aufbauen, man fühlt sich verantwortlich. Und das ist, glaube ich, ein kultureller Aspekt, den man in dieser Form in anderen Ländern einfach nicht kennt. Und der auch außergewöhnlich ist. Und solange das funktioniert und im Prinzip auch das Volk gegen den Bundesrat oder gegen das Parlament stimmen kann und es auch oft tut, solange, glaube ich, gibt es ein sehr gutes Korrektiv und der Gesamtvertrag unserer Gesellschaft passt. Und ich glaube, dass, wenn es etwas gibt, was man in diesen ganzen Verhandlungen mit der EU nicht aufgeben darf, dann ist es die direkte Demokratie, unabhängig von den hohen Löhnen. Also das sind für mich, wären jetzt für mich die zwei wichtigsten Punkte.
Ich komme zum gleichen Schluss. Und mein Beispiel mit den Uhren, welche alle Autoimporte bezahlen, ist für mich immer ein Trost, wenn ich verzweifeln will. Es ist in diesem Land eine sehr gute Wirtschaftssubstanz vorhanden, die exportfähig ist und die technisch hochstehend ist. An der Wirtschaft zweifle ich nicht. Und ich habe die Bedenken gegenüber der Politik erwähnt. Ich bin aber auch der Meinung, habe es verschiedentlich jetzt im Gespräch auch gesagt, dass es Verfahren gibt, wo Resultate genügend guter Art in der Politik erzeugt werden können. Und ich schließe meine Beobachtung mit einer Straßenbeobachtung. Ich habe in mindestens 3 schweizerischen Städten gesehen, wie die metallglänzenden Abfallkübel erstens geleert werden, und haben Sie schon gesehen, dass in all diesen Städten der öffentliche Arbeiter nachher mit einem Hirschleder die glänzende Umrandung der Abfalleimer pflegt und putzt. Solange dieses Feedback-Verhalten der einfachen Leute in jedem Job, in jedem Unternehmen besteht in der Schweiz, solange bin ich optimistisch.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Beat Kappeler, ja. Georges Kern, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.